Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.
Lieber Willi, heute wird's romantisch hier im Studio, oder?
Nicht nur, aber
wir reden über einen großen Romantiker, über den letzten großen Romantiker der Operngeschichte.
Nämlich Giacomo Puccini.
Puccini auf Hörerwunsch.
Ja, auf Hörerwunsch. Ja, genau. Vielen Dank, ja, dass jemand sich den Puccini gewünscht hat. Einer unserer Leserbriefschreiber oder Leserbrief, kann man denn Hörerbrief?
Ein Hörer hat sich gemeldet und wollte unbedingt mehr über Puccini erfahren.
Ja.
Und ich auch. Also von daher passt es super zusammen.
Ja, das ist ja ganz interessant, dass Puccini ist wirklich einer der meistgespielten Opernkomponisten. Also ist unter dem in der Rangordnung Mozart immer vor Wagner, jedenfalls mit Verdi zusammen, also Position 2, 3, 4 von den meistgespielten Opernkomponisten, gar keine Frage, Puccini, also auch wenn man sich die Spielpläne anschaut, auch in Wien zum Beispiel, eine große Hausmacht, immer Puccini gewesen. Und ein Stück wie Tosca zum Beispiel, das kann man 10-mal im Jahr ansetzen und es wird immer voll sein.
Das heißt, Puccini ist der Opernkomponist. Hat der was anderes auch gemacht?
Kaum. Also es ist ein bisschen so wie bei Wagner und Verdi, dessen direkter Nachfolger er ja ist, auch wahrscheinlich in eigener Anschauung, obwohl er immer gesagt hat, ich bin ein kleines Würstel neben Verdi. So hat er es nicht gesagt, aber so hat er es wahrscheinlich gedacht. Bis zu einem gewissen Grad ist es nicht ganz falsch, denn Verdi ist wie Wagner ein Gigant. Man könnte sagen, im deutschen Sprachraum gibt es den Richard Strauss, der auch der Nachfolger von Wagner ist und der auch selber gesagt hat, also Wagner ist ein Gigant. Er wusste, er ist kein Gigant, aber ein ziemlich guter und sehr erfolgreicher Komponist. Also, was der Rosenkavalier von Strauss fürs deutsche Repertoire ist, nämlich quasi die letzte große spielbare Repertoireoper, das sind die Puccini-Opern bis hin zu Turandot fürs italienische Repertoire. Und natürlich war er vom Erfolg her gesehen der Nachfolger von Verdi. Darüber kann überhaupt kein Zweifel bestehen.
Vielleicht gib mir einen ganz groben Überblick. Was sind so drei Dinge, die ich über Puccini wissen muss?
Erstens einmal ungeheuer erfolgreich.
Okay, obwohl damit hätten alle drei.
Alle drei Punkte abgegangen. Wobei die meisten Uraufführungen keine Erfolge waren. Ja. Zumindest nicht sofort und zumindest auch nicht bei ihm selber. Er war immer ein großer Skeptiker und auch nicht bei der Kritik. Aber nahezu immer, mit einer Ausnahme, das war die Madame Butterfly, beim Publikum. Das Publikum ist sofort hingerannt. Also alle bedeutenden Opern von Puccini, und das sind also fast alle, die er komponiert hat, von den 12 Titeln, sagen wir es zumindest 5 oder 6, die dauernd im Repertoire da sind. Also am wichtigsten La Bohème kennen alle, Tosca kennen alle, Madame Butterfly, eine der erfolgreichsten Opern der gesamten Musikgeschichte, war ein irrsinniger Reinfall bei der Uraufführung an der Mailänder Skala.
Detaillierter bitte. Was macht ihn musikalisch besonders? Woran erkenne ich einen Puccini? Was ist typisch Puccini?
Typisch Puccini, würde ich sagen, ist bei einer Oper ein beinharter, nahezu realistischer Ton bei der Schilderung des Lokalkolorits und des Umfelds und der zum Teil sehr brutalen Szenen, die sich abspielen, sehr realistisch immer. Und plötzlich mittendrin blüht die Musik auf und wir haben einen, wie man im Deutschen so schön sagt, einen Schmachtfetzen, der dann auch rausgelöst im Wunschkonzert wunderbaren Effekt macht und alle glauben, dieser Puccini ertrinkt in Sirup. Stimmt überhaupt nicht. Er hat wirklich beinharte Musik komponiert.
Okay. Aber im Kontrast ergeben
aber
diese Melodien dann?
Im Kontrast dazu musste es immer geben, auch das Überschwappen der Emotion. Und das ist dann eigentlich doppelt, dreifach realistisch, wenn man will. Aus dem einfachen Grund, wir alle kennen die Momente, wo wir in besonders emotionalen Momenten eigentlich uns vergessen und aufgehen in einem, ja, die anderen würden sagen, kitschig, jetzt schau, jetzt warnt er schon wieder. Ja? Also nein, das kennen wir alle. Und deswegen ist dieser Puccini auch so beliebt. Erstens, weil er das zulässt. Er lässt uns weinen, er bringt uns ganz bewusst zum Weinen. So wie jeder gute Filmregisseur, muss auch ein Opernkomponist wissen, jetzt muss man auf die Taste drücken und jetzt, weil er selber bewegt war von den Schicksalen, vor allem seiner Frauenfiguren.
Also quasi aufrichtige Melodramatik.
Echte, ja, echte Emotionen.
Ja.
Echte Emotionen, die frei werden. Und genauso echt hat er dann brutale Dinge komponiert, wie den Moment, wo die Tosca angewidert von diesem unglaublich brutalen und rücksichtslosen Polizeipräfekten das Messer vom Abendessen nimmt und den ersticht. Das sind 1,5 Minuten von einer Musik, die von einer Brutalität ist, die auch sondergleichen ist.
Mori singt sie, also stirb. Mori
Donato, stirb, verdammter.
Okay, was haben wir da genau gehört gerade? Was ist da passiert?
Das ist in dem Moment, wo also er versucht, ja, mit einem
Trick, er ist der Polizeipräsident.
Er ist der Polizeipräsident, genau, von Rom und will diese berühmte Sängerin, will er besitzen.
Sie heißt Tosca.
Sie ist die Floria Tosca, berühmteste, die ist der Star in Rom damals. Und also lange Rede, kurzer Sinn, er hat gerade ein Dokument ausgefüllt, mit dem sie quasi ihren Geliebten auslösen kann, der von der Polizei eben verhaftet worden ist. Geht, also ein politischer Häftling quasi. Mhm. Und er glaubt, also sie hat ihm versprochen, wenn er sozusagen sie gehen lässt, dann gibt sie sich ihm hin. Nicht? Und jetzt kommt er, hat das ausgefüllt und sagt so, also finalmente mir, also endlich bist du mein. Und in dem Moment nimmt sie von hinten das Messer und sticht ihn ab. Und wir haben gehört, dass diese Szene dauert nicht einmal 1 Minute, was sich da abspielt. Ja? Also wir hören, wie sie, und sie sagt, da hast du den Kuss der Tosca. Nicht? Da kostet jetzt der Messer. Und das ist also das Brutalste, was es überhaupt gibt. Also kein Fernsehkrimi bringt einen Mord in derartiger Brutalität, wie das hier auf der Bühne gezeigt wird. Ein Abkömmling des Verismo, also dieses Wahrheitstheaters, wie wir den Deutschen sagen, des puren Naturalismus, Realismus, Naturalismus, aber eben dann immer gebrochen durch die ureigene Dramaturgie der Oper, die dann zulässt, dass die Musik das alles ein bisschen erträglicher macht oder im Fall, was wir gehört haben, noch ein bisschen unerträglicher, als es eh schon ist. Nicht? Und dadurch ist die Spannweite bei Puccini, der das drastisch einfach macht, genauso drastisch, wie er sagt, so und jetzt drückt man auf die Tränendrüse, weil jetzt geht es dieser Frau wirklich schlecht und dann kommen die ungeheuersten Kantilenen.
Das war jetzt eine Arie aus Madame Butterfly.
Das war Madame Butterfly.
Singt die Madame Butterfly,
diese Arie? Das singt die Jojo San, die Madame Butterfly, die von einem amerikanischen Soldaten, amerikanischen Offizier geheiratet wird, aber eigentlich nur zu dem Zweck, dass sie ihm, solange er zu den Besatzern dort zählt, zu Diensten ist und geht dann nach Amerika zurück, heiratet eine Amerikanerin. Das könnte ein Filmsujet sein, war ein Theatersujet von einem amerikanischen Dramatiker namens Belasco. Und Puccini hat immer sofort erkannt, er hat immer lange gewartet, bis er ein ordentliches Libretto kriegt. Und in diesem Fall hat er, so wie im Fall der Tosca, die im Übrigen, das ist ein von einem französischen Dramatiker, Sardou, La Tosca.
Hat das System, hat Puccini immer Theaterstücke vertont?
Nicht
quasi?
Immer, aber oft. Okay. Ja, von Tosca war Verdi schon irrwitzig begeistert und hat gesagt, das ist ein tolles Sujet und hat sich auch gefreut, dass der von ihm durchaus geschätzte junge Kollege dieses Libretto vertonen wird, denn dieses Sujet vertonen wird, da kann man dann gleich noch was dazu sagen, weil er hat sofort erkannt, das ist genuines Theater, also Opern, ein genuines Opernsujet. Und Puccini hat einen Riecher dafür gehabt. Und das sind ja alles sehr, zum Teil brutale, auch seelisch brutale Geschichten, so wie die Geschichte von dem amerikanischen Offizier, die ich gerade erzählt habe. Ich meine, das ist ja, aber das ist eben wie in einem guten Film.
Ja, also er fährt zurück nach Amerika und sie schmachtet weiterhin.
Sie wartet und wartet und wartet und wir sehen sie warten. Wir leiden mit ihr und dann kommt der zurück und präsentiert seine Frau, also präsentiert er gar nicht, sondern er will eigentlich nur das gemeinsame Kind abholen, um es mitzunehmen nach Amerika. Daraufhin begeht diese arme Frau natürlich Selbstmord.
Natürlich, du sagst das, als wäre das die einzige.
Ja, es ist, ich meine, für die ist, wenn wir das erleben, ist es vollkommen klar, sie muss sich das Leben nehmen, weil so kann sie nicht weiterleben. Und bis zu diesem Moment, wo sie das erkennt, glaubt sie, dass der zurückkommen wird. Okay. Und das also, ist, ich meine, und wir werden Zeugen. Und das Tolle bei Puccini war, wie übrigens auch bei Verdi, wie bei allen großen Dramatikern, auch bei Mozart schon, alles wegstreichen, was nicht zur direkten Erzählung dieser Geschichte notwendig ist. Okay. Und dann aber dort, wo die Emotionen hochgehen, dann lassen wir dann auch einmal eine große Arie singen. Okay. Und zwischendurch wird brutal, also wirklich brutalst erzählt, was da vor sich geht.
Gut, also ich fasse kurz zusammen. Puccini war der Opernkomponist. Er hat den Verismo, der im Theater schon angesagt war, in die Oper überführt.
Nein,
das darf man nicht sagen.
Okay. Nein, das kann man nicht sagen. Der Verismo, also was eine wirklich veristische Oper ist, also ganz naturalistisch, das sind zum Beispiel die berühmten Opernzwillinge Pietro Mascagni, Cavalleria Rusticana und Ruggero Leoncavallo, der Baiazzo. Das ist wirklich Verismo in Reinkultur. Da geht's noch schneller, noch knallharter zur Sache. Puccini hat Elemente davon, aber bis zu einem gewissen Grad überhöht er das und bringt so etwas breitere Bögen, kompositorische Bögen wieder zurück, wie wir sie bei Verdi ja auch finden, oder auch bei Wagner. Das Wagner-Erlebnis dürfen wir nie unterschätzen bei Komponisten, die der nächsten Generation angehören. Sie haben es zwar nicht zugegeben, aber dieses Durchkomponierte hat ja selbst Verdi in seinen letzten Stücken wahnsinnig beeindruckt. Also nicht nur eine Szene und dann eine Arie, wieder eine Szene, wieder eine Arie, sondern wirklich große Bögen, die unendliche Melodie, heißt das bei Wagner, wo alle sagen, wo ist da eine Melodie, nicht? Und bei Puccini haben wir in manchen Opern wirklich auch ganz groß durchkomponierte Linien und da ist es dann wirklich viel Melodie und zwischendurch eingelassen eben diese wirklichen Arien noch, die dann, so wie bei Wagner manchmal, keine Schlüsse haben, sondern direkt übergehen ins Nächste, wo man aber mühelos, wie bei den frühen Wagner-Opern, das für Konzert- oder Wunschkonzerte machen kann und dann muss man halt ein paar Schlusstakte dranhängen. Das geht sich schon immer irgendwie aus. Nicht? Okay. Also aber dieses Durchkomponieren, dieses Bewusstsein, wie lang darf eine Szene dauern? Wie viel muss ich vom Theaterstück wegstreichen, weil es nur Geschwätz ist sozusagen und wo die Musik so viel mehr erzählt über die Befindlichkeit dieser Personen, als sie uns in Worten sagen könnten? Und wie komme ich zu dem Punkt, wo sich die Emotion entlädt, in der Arie oder im Duett? Sehr wichtig bei Puccini, die Liebesduette. Und wie geht es dann weiter und wie komme ich zu dem dramatischen Schluss? Nicht?
Okay. Hast du eigentlich ein Puccini-Erlebnis, eine Puccini-Erweckung erlebt? Oder welches Stück hat dich zum Weinen gebracht?
Zum Weinen fast nichts, aber ich gebe zu, es drückt einen dann schon. Wenn La Bohème, die Mimi stirbt, die Schwindsüchtige, das sind wunderbare Szenen aus dem Leben der Bohemians, der Pariser Bohème. Und das ist eine Liebesgeschichte, die sein darf und dann auch wieder nicht und wo man sich auseinander und wieder zusammen und wieder auseinander, wie im wirklichen Leben. Ist alles aus dem wirklichen Leben gegriffen, in Wirklichkeit. Ja. Nicht? Und sie ist halt schwer krank und dann kommt er drauf und dann trennen sie sich und dann kommen sie doch wieder zusammen. Und es ist einfach, es ist wie im Film. Ich kann nur sagen, es gibt viele Hollywood-Schinken, die sehr gut sind und auch nach diesem Motto gestrickt sind. Mhm. Das funktioniert wunderbar, eben weil er beherrscht beides. Er kann uns mit Brutalität schockieren und gleichzeitig bringt er uns zum Weinen oder es drückt einen zumindest. So ist es halt im Leben. Und das Leben so hundertprozentig auf die Bühne zu bringen und aber gleichzeitig zu verklären durch die Musik, sodass wir spüren, das geht uns was an, das sind eigentlich wir. Und Gott sei Dank fällt irgendwann der Vorhang und es ist aus.
Es ist eine Erleichterung dann.
Ja, bis zu einem gewissen Grad, ja. Also sogar im Tosca, wo es so brutal zugeht. Nicht? Also da ist, dass die Tosca den ersticht, was wir gerade gehört haben. Und dann wird aber entgegen dem, was der Polizeipräsident versprochen hat, ihr geliebter Cavaradossi auf der Engelsburg-Plattform wirklich erschossen, obwohl er versprochen hat, das wird nur simuliert und sie können über die Civitavecchia ausreisen. Und sie spricht ihm vorher noch zu und sagt, ja, du musst umfallen, wenn die schießen und so weiter. Ja, sagt, ja, wie die Tosca im Theater, das mache ich schon. Ne? Und dann schießen die und er fällt wirklich um. Und sie sagt, ecco l'artista, schau dir diesen Schauspieler an, wie der toll umfliegt. Also sie ist stolz auf ihn und er ist natürlich wirklich tot. Dann kommt sie drauf und mittlerweile sind die draufgekommen, dass sie den Scapia umgebracht hat und stürmen schon herauf und in dem Moment springt sie von der Engelsburg in die Tiefe. Es steht in den Tiber, das geht sie nicht aus, wie wir wissen, spätestens wieder seit der Papst Urbi et Orbi, weil der Tiber ist ein bisschen weiter weg, aber wurscht, sie springt also von der Plattform in die Tiefe und natürlich, also wir haben eine Leiche nach der anderen in dieser Oper. Mhm. Und es ist einer der bestgemachten Krimis, die je geschrieben worden sind und komponiert worden sind und durch die Musik, die das alles noch überhöht, Das ist eine der meistgespielten Opern und das zu Recht.
Okay. Bringen wir vielleicht ein bisschen Ordnung in das Operngefüge. Jetzt hast du uns eigentlich von Tosca schon fast die ganze Handlung erzählt und wir haben auch die Szene mit dem Dolchstoß gehört, wie das klingt. Madame Butterfly haben wir jetzt auch kurz besprochen, auch die Handlung. Was gibt es denn noch für Opern und was müssen wir über diese Opern wissen?
Also späte 90er Jahre des 19. Jahrhunderts, La Bohème nach Manolescu.
Okay, also die erste wichtige Oper ist Manolescu.
Ja, letztendlich. Also es gab schon zwei
aber
große
die
Stücke.
Die steht davon. Nicht so oft auf dem Spielplan wie die anderen, oder? Die ist nicht so bekannt.
Die ist nicht ganz so bekannt. Okay. Es ist ein bisschen wie bei Richard Strauss, auf das kommen wir dann noch zurück. Strauss hat auch mit seiner Salome 1905, obwohl er vorher schon zwei Opern komponiert hatte, den Durchbruch gehabt, hat dann komponiert. Salome, Elektra, Rosenkavalier und war nie mehr so erfolgreich. Sehr ähnlich ist es bei Puccini. Er hat Edgar und andere Stücke komponiert und dann Manolescu, erste unbestrittene Erfolg.
Es ist auch eine tragische Liebesgeschichte.
Ja, es gibt eigentlich nur eine Komödie bei ihm.
Ah, das ist auch gut.
Wie
so
bei Verdi, interessanterweise.
Lustig wird es nicht.
Nie lustig. Nein, nein. Beide großen Opernmeister Italiens haben fast nur Tragödien komponiert. Verdi hat in frühen Jahren eine und Giorno di Regno eine wirkliche musikalische Komödie und dann ganz am Schluss den Falstaff als ironisch überhöhende Schlusspoint sozusagen, aber sonst gibt es nur Tragödien und bei Puccini eigentlich letztendlich beinahe mit einer Ausnahme auch. Also Manon, das muss man dazu sagen, er hatte interessanterweise ein Faible für Libretti, die von anderen Komponisten bereits vertont wurden oder gleichzeitig vertont wurden, wo er das wusste.
Okay, und Moment, Manon, ist ein Libretto, also der Text einer Oper, denn üblicherweise zuerst da?
Ja, muss ja sein, ja.
Okay.
Ja, sie müssen sich einigen über ein Stück.
Also wie geht ein Puccini vor? Er sagt, er möchte dieses und jenes Theaterstück als Oper umsetzen.
Ja. Dann nehmen wir noch einmal Tosca. Ja? Ja? Also Tosca, ein Stück von Sardou, großes Theater, gespielt worden auch am Burgtheater zum Beispiel, also es war ein berühmtes Theaterstück. Mhm. So, jetzt kommen die Librettisten, weil ich meine, Dur, Giacosa und Illica beim frühen Puccini.
Also der hatte so seine Stammlibrettisten, ja, die er dann immer hatte.
Denen musst du vertrauen, denen musst du auch was zurückhauen können als Komponist, dass sie sagen, na, da ist zu viel, da ist zu wenig Text. Wie der Richard Strauss mit dem Hofmannsthal-Verfahren ist. Mhm. Natürlich ein viel bedeutenderer Poet gewesen ist als Herr Illica, aber ja, auch der Strauss hat dem Hofmannsthal gesagt, kann ich nicht brauchen, hier kurz, hier lang und so weiter. Und bei Puccini war es ähnlich, gab es große Streitereien und Auseinandersetzungen, aber am Ende die Komponisten gewinnen, weil sie wissen, wie es dramaturgisch ablaufen müssen. Sie wissen die Taktung, den Rhythmus, sagen wir mal so, im Großen, den dramaturgischen Rhythmus. Da muss das verwandelt werden, so war es ja auch bei Verdi, dem Shakespeare- und Schiller-Opern. Da musste ein Librettist drüber, aber du kannst nicht aus Schiller-Drama kannst keine Oper machen, wenn du es 1:1 vertonst, geht sich nicht aus. Du musst es in eine Oper verwandeln, sozusagen sinngemäß das, was da ist, operntauglich machen. Und das haben diese Librettisten gemacht, in enger Zusammenarbeit mit dem Komponisten. Dann haben wir lang herumgestritten, das zu kurz, das zu lang und so weiter, bis das Libretto da lag und dann wurde es komponiert. Bis zur Heraufkunft der sogenannten Literaturoper. Also Richard Strauss zum Beispiel war einer, der hat dann ein Oscar Wilde-Drama, zwar gekürzt, aber Wort für Wort in der deutschen Übersetzung Salome komponiert. Da ist der Text wirklich von Oscar Wilde in einer Übersetzung. Also das ist die sogenannte Literaturoper.
Okay, das hat Puccini nicht gemacht.
Albert Berg-Wozzeck zum Beispiel, Gottfried von einem, Dantons Tod von Büchner und so weiter.
Also okay, das sind direkt übernommen. Puccini hat mit Librettisten zusammengearbeitet. Genau. Und du hast vorhin gemeint, er hat Libretti genommen, die wer anders schon versucht hat zu vertonen.
Das ist interessant. Manon Lescaut ist entstanden nach einer der erfolgreichsten Opern französischer Provenienz von Jules Massenet, Manon. Mhm. Selbe Roman als Vorlage.
Selber Text dann auch?
Nein, ein anderer Text. Also, ich glaube, es sind auch andere Szenen zum Teil, aber der Gang der Handlung im Wesentlichen ist dasselbe. Aber es war noch viel krasser. Also zum Beispiel Tosca hat den Puccini erst gereizt, wie er gehört hat, dass Verdi sich dafür interessiert hat, aber sich zu alt gefühlt hat, noch eine Oper zu schreiben. Mhm. Und B, dass ein Komponist namens Franchetti, also ein direkter Konkurrent, drangegangen ist, diese Tosca zu vertonen. Daraufhin hat er dem Verleger geschrieben, ich komponiere Tosca. Und ähnlich war es bei La Bohème. Da wusste er, dass Leoncavallo, haben wir schon erwähnt, der Komponist des Baiazzo, auch eine Bohème komponiert hat. Nach derselben literarischen Vorlage, auch mit ein bisschen anderen Szenen, aber letztlich dieselbe Handlung. Da wurde Puccini allerdings früher fertig, und blieb auch, obwohl der Leoncavallo sehr erfolgreich war, gar kein schlechtes Stück, die Bohème von Leoncavallo. Aber Puccini ist halt ein bisschen besser. Und damit blieb er über. Also Bohème ist sicher die erste Oper, weil du gefragt hast, also Manon Lescaut, großer Erfolg, Bohème, der absolute Durchbruch international. Damit war Puccini da und jeder wusste, das ist der neue Verdi quasi. Nicht? An Tosca, dann Madame Butterfly. Ja. Und dann eine lange Pause. Er hat immer sich's lang überlegt. Und keine der folgenden Opern, vor allem La Fanciulla del West, das Mädchen aus dem Goldenen Westen, nach einer Vorlage desselben Dichters, Belasco, von dem auch die Butterfly war. Dann das Trittico, ein Triptychon aus drei Einaktern.
Also es ist eigentlich keine Oper, sondern das ist ein...
sind drei Opern.
ein paar Kurzgeschichten.
Ja, mehr oder weniger. Ja, und das ist auch ganz gut, dass du sagst Kurzgeschichten, weil zum Beispiel das erste ist wieder so ein Krimi, so eine Dreiecksgeschichte, der Mantel. Ja. Die dauern alle so um die 50 Minuten. Nicht? Und das ist auch für einen Abend gedacht. Wird oft auseinandergenommen.
Schon,
die letzte, lustigerweise hat Puccini lange überlegt, so ein Triptychon zu machen. Das hat ihn irgendwie gereizt. Ich weiß nicht warum, aber er wollte drei Einakter machen. Und hat ursprünglich gesagt, aus Dantes Divina Commedia, also
göttliche Komödie.
Genau, also das ist da quasi der nicht zeitgleich, aber der italienische Faust, also das literarische
Nationalheiligtum
der Italiener. Und da gibt es ja so viele Geschichten drinnen, viele davon auch zu Opern verwandelt, Francesca da Rimini und ich weiß nicht was alles. Und da hat er damit spekuliert. Eines davon ist geblieben, das ist Gianni Schicchi, das ist der Erbschleicher. Die einzige Komödie, die er komponiert hat und das wirklich brillant. Also ein Stück, das wirklich schnell zur Sache kommt. Und in der Mitte drinnen das Rührstück par excellence über eine Nonne, ein Stück, in dem nur Frauen singen, das ist Schwester Angelika. War ein Riesenerfolg mit Asmi Grigorian bei den Salzburger Festspielen. Mhm. Da hat man für sie sogar, weil das für sie die wirkungsvollste Oper dieser drei war, die Schwester Angelika hat den Schluss gestellt.
Aha.
Jenes Stück, das meistens gestrichen wird. Oft spielt man den Mantel, weil das ist knallhart wie Tosca, nur viel kürzer. Und Giannis Kiki ist eine brillante Komödie.
Der Mantel wäre der dritte Teil?
Nein, der Mantel ist der erste Teil. Ach so. Es hört mit Giannis Kiki auf.
Aha,
und das ist auch so gedacht, dass das am Schluss stehen muss. So wie bei Verdi am Schluss des Gesamtwerks der Falstaff steht, wo am Schluss die Licenza ist, das, was in den Barockopern am Schluss war, als Huldigung an den Herrscher in seiner Loge, ist dann bei den Opern bürgerlicher Provenienz die Licenza an uns, ans Publikum, und wo der Falstaff dann sagt, alles ist Spaß auf Erden, wir sind geborene Toren, sozusagen. Das ist das Schlusswort, das Verdi spricht nach den ganzen Tragödien, die er komponiert hat. Ist alles, muss ich alles mit Humor tragen. Und das Lustige beim Trittico eben ist, Giannis Kiki, die Geschichte vom Erbschleicher, schließt mit einer klassischen Licenza, wo er heraustritt, der Giannis Kiki, der Erbschleicher, tritt heraus, quasi geht vors Publikum und sagt, und jetzt für diesen Schmarrn da, lasst mich der große Vater Dante auf ewig im Höllenkreis schmoren. Entscheiden Sie selbst sozusagen. Und damit endet dieses Stück. Ein schnelles, witziges, auf Punkt und Komma auf den Text zugeschnittenes Komödienspiel. Und auch da ist natürlich in der Mitte plötzlich eine lyrische Arie. Wenn nämlich die Tochter des Giannis Kiki den Papa überreden will, dass sie doch den Sohn des Hauses, das er gerade übers Ohr haut, heiraten möchte. Und er ist ganz dagegen, aber gegen diese junge Dame kommt man nicht an.
Jetzt oh, mio babino.
Ja, genau.
Ja, bitte.
Ja.
Das ist so Puccini, oder? Ich finde, das ist die Arie, das ist so eingängig. Ich liebe diese Melodie auch. Ist das typisch? Also das kann man sagen, das ist einfach, wenn man diese Arie, wenn man diese Melodie kennt, dann kennt man Puccini.
Absolut, dann erkennt man ihn auch.
Ja.
Das ist ganz typisch, eine weit gespannte, wunderbare Melodie. Und das war natürlich seine größte Stärke. Er konnte, und das konnte fast niemand, und in seiner Zeit, beginnend des 20. Jahrhunderts, fast gar niemand mehr, eine wirkliche, seelenvolle Melodie schreiben. Und das hat er gekonnt. Und vor allem hat er, und da ist das beste Beispiel, was wir jetzt gehört haben, er hat gewusst, wann das notwendig ist. Das steht genau in der Mitte quasi. Dieser Komödie, die wahnsinnig schnell ist, ungemein geistreich und wirklich auf jede Silbe des Textes komponiert. Und es geht kurz gesagt, also der Papa, der Bambino Caro, ist gar nicht so Caro, sondern ist ein gewitzter Mann, der zu Hilfe gerufen wird, weil das Oberhaupt einer reichen Familie stirbt, ohne ein Testament zu hinterlassen. Mhm. Und jetzt wird der Giannis Kiki, der ist der Einzige, der sich traut, wird engagiert. Er muss sich verkleiden als dieser Povero Buoso, der da im Bett liegt, im Krankenbett. Und dann wird der Notar geholt und er soll diktieren.
Moment, er verkleidet sich als der Tote, damit er so tun kann, als wäre er noch nicht tot und sein Testament verkünden kann.
Und dem Notar das Testament diktiert und alle sagen ihm, du musst mir das, von die Mühle musst du mir vererben und so weiter.
Und was machen sie mit dem echten Toten in der Zwischenzeit?
Ja, der wird in der Zwischenzeit beiseite geschafft. Mhm. Ja. So, und jetzt kommt der Notar und was macht der Giannis Kiki? Er vererbt alles sich selber. Meinem lieben Freund, sowieso, und den eigentlichen Verwandten immer nur was ganz Kleines bis geil. Und am Schluss wollen ihn die lynchen, aber natürlich, es gelingt nicht, weil sie haben ja den Notar betrogen sozusagen.
Okay.
Und er schmeißt alle raus und die Kleine, die diese wunderbare Arie singt, kriegt natürlich ihren Tenor. Also
für diese Arie wird sie dann belohnt sozusagen.
Ja, genau.
Es zahlt sich aus, solche Arien zu singen.
Spielen wir ein kurzes Stück, wie die Familie versucht, auf ihn einzureden und ihm zuzuflüstern, du musst mir das vererben. Und in dem Tempo, müssen wir vorstellen, geht die ganze Oper dahin.
Ti do 30 fiorini.
Va bene. Se lasciami la casa, la mulini, mulini, ti do 100 fiorini. Va bene. Gianni, se tu mi lasci questa casa, la mula, i mulini di Signa, ti do un fio di quattrini.
Sta bene.
La mula, i mulini di Signa e questa casa pure di fiorini ti si imposa.
Sta bene.
Ed ecco la camicia. Se ci lasci la mula, i mulini di Signa e questa casa per te 1000 fiorini.
Sta bene.
Und daran hört man, dass, wie genial Puccini war, dass er dann mittendrin diese absolut geniale Melodie ist. Und das ist wirklich eine der großen Melodien der Operngeschichte. Da hast du vollkommen recht. Mhm.
Dramatische Wendungen gab es ja auch in seinem eigenen Leben. Vielleicht spulen wir jetzt nochmal kurz zurück und erzählen ein bisschen aus Puccinis Biografie, oder? Also 1858 in Lucca in Italien geboren, das ist in der Toskana. Mhm. Und ich habe gelesen, er stammt aus einer Musikerfamilie. Ja. Vater, Großvater und Urgroßvater waren schon Komponisten. Das heißt, ich vermute, er musste jetzt nicht rebellieren und nicht gegen irgendwelche Familienkonventionen verstoßen, um dann auch Komponist werden zu können.
Naja, wenn er gesagt hätte, dass er unbedingt Opern komponieren möchte, dann wäre das wahrscheinlich nicht so gut angekommen, denn alle, die du jetzt geschildert hat, Vater, Großvater, Urgroßvater, waren alles Kirchenkomponisten. Also sie haben Messen und geistliche Musik komponiert, Puccini in jungen Jahren im Übrigen auch. Er war im Übrigen ein wirklich fleißiger Student, ja? Aber er wollte immer Opern schreiben. Die Beschäftigung mit der Kirchenmusik, auch mit der alten Kirchenmusik, wo es ja um Kontrapunkt geht, also wirklich kunstvolle Kunstfertigkeiten kompositorischer Natur, das ist ihm sehr zugute gekommen. Also er hat sein Handwerk wirklich hundertprozentig beherrscht, aber er hat so eine dramaturgische Nase gehabt, dass er immer gewusst hat, wann er was braucht. Also es ist nicht so, wie ein Zyniker einmal gesagt hat, wenn der Einfall zu Ende ist, dann machen die meisten Komponisten einen Punkt, das ist der sogenannte Kontrapunkt. Also man kann sich da natürlich vor allem in Instrumentalmusik drüber schwindeln, dann schiebt man geschwind eine Fuge oder ein Fugato, eine kleine Fuge ein und schon ist das Stück ein bisschen länger, weil wir können ja nicht nach 2 Minuten schon aufhören. Das gab es bei Puccini überhaupt nicht, aber zum Beispiel Madame Butterfly beginnt mit einer Fuge.
Thank you.
Das heißt, er hat in der Oper sein Ausdrucksmedium gefunden und an das hat er sich dann gehalten. Und was anderes braucht er auch nicht schreiben. Das heißt, er hatte jetzt auch keine Kirchen als Auftraggeber oder er musste nicht irgendwelche Lieder komponieren für irgendwelche Auftragswerke.
Nein. Also er war dann, das war für ihn vollkommen klar. Er wollte immer Opern schreiben und er war ja dann auch riesig erfolgreich.
Ja, aber dafür, dass er nur Opern geschrieben hat, hat er jetzt nicht so ein großes Werkverzeichnis.
Na gut, aber das ist ja bei vielen Komponisten so. Ich meine, schau, Wagner hat Opern komponiert. Er hat letztendlich für Bayreuth 10 Opern kanonisiert. Und viel mehr ist es nicht. Natürlich sind die alle sehr lang. Mhm. Aber im Wesentlichen, alles, was Wagner sonst komponiert hat, wenn er nur das komponiert hätte, würde kein Hahn nach ihm krähen. Aber 10 bedeutende Musiktheaterwerke, vielleicht sogar 11 mit dem Rienzi, aber das ist egal. Ist nicht viel. Puccini hat 12 Opern komponiert, von denen die Hälfte dauerhaft im Repertoire verankert ist.
Also das heißt auch sozusagen, wegen großen Erfolgs musste er auch nicht was anderes probieren.
Genau.
Und wie war das so als Mensch drauf?
Er war eine äußerst komplizierte Persönlichkeit, wie übrigens auch seine Ehefrau Elvira fand, die kolossal eifersüchtig war und auch jeden Grund dazu hatte. Es gab dann riesige Skandalgeschichten, zum Teil die Schlagzeilen gemacht hat, aber er hat ihr immer versichert, aber die Einzige, mit der ich leben will, bist du. Aber er hat ihr dann vorgeworfen, sie hat zu wenig künstlerisches Verständnis für ihn. Das war, also für die Elvira war sicher nicht leicht. Das Einzige, was ihn interessiert hat, war Opern komponieren und die Jagd. Mhm. Er hat für sein Leben gern gejagt, soll ein nicht so toller Schütze gewesen sein, ist auch da immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt gekommen.
Hat er gewildert, oder?
Naja, man hat ihm das nachgesagt und das wurde dann beigelegt und so. Aber das hat er wirklich mit Leidenschaft betrieben und auch Jagd auf junge Damen gemacht, das zweifellos.
Und das wollen wir nicht nur bei dieser Aussage belassen, weil ich habe das nachgelesen und das ist mindestens so dramatisch und extrem wie seine Opernhandlungen. Ja. Also ich glaube, wir müssen da kurz durch Puccinis Liebesleben durchführen, weil das ist arg. Er hat mit Mitte 20 eine Affäre begonnen mit der von dir bereits genannten Elvira, die damals allerdings verheiratet war. Sie bekamen auch gemeinsam ein Kind, das sie heimlich zur Welt gebracht hat. Danach lebten sie in wilder Ehe, also sogenannter wilder Ehe, und zwar insgesamt fast 20 Jahre lang, bis der Ehemann von Elvira starb, und zwar ermordet vom Ehemann einer anderen Frau, mit der wiederum eine Affäre hatte. Das muss man sich mal ausdenken. Dann konnten also Elvira und Giacomo heiraten.
Da muss man dazu sagen, wenn man das Puccini als Opernlibretto vorgeschlagen hätte, hätte er gesagt, ganz unmöglich. Das glaubt ist kein Mensch.
Das ist viel zu normal. Ja. die haben dann endlich heiraten können, aber offenbar war das Feuer dann schon erloschen. Puccini hat eigentlich nicht mehr so viel Interesse daran gehabt. Es war also mehr eine Zweck- als eine Liebesehe, die geprägt war von Untreue und Eifersucht. Und Elvira hatte vielen Grund zur Eifersucht, denn Puccini hatte einen Haufen Affären mit bekannten Sängerinnen, mit einer bayerischen Baronin zum Beispiel. Er hat seine erotischen Abenteuer Piccoli Giardini genannt, also kleine Gärtchen, ja. die auf die er quasi einen Anspruch hat als Künstler, weil nur so kann er die Inspiration für seine Liebesdramen tanken. Also da ging es ziemlich rund. In einem Fall hat Elvira nicht wirklich Grund zur Eifersucht gehabt, aber das war ein dramatischer Fall. Sie hat ihm vorgeworfen, eine Affäre mit der Hausangestellten Doria Manfredi zu haben, die bei ihnen gearbeitet hat. Das war tatsächlich nur ein böses Gerücht, wie sich später herausgestellt hat, aber diese Hausangestellte, eine einfache Dorffrau, war so tief getroffen von dieser Anschuldigung, dass sie Suizid begann. Ihre Familie hat dann Elvira wegen Verleumdung vor Gericht gebracht. Elvira wurde auch verurteilt, aber musste nicht ins Gefängnis, weil Puccini einen Vergleich mit der Familie schloss und quasi Schweigegeld zahlte.
Ja, sehr viel Geld gezahlt, ja.
Also dramatischer geht es kaum.
Schrecklich. Nein, das sind natürlich furchtbare Sachen. Sein Leben war alles andere als glücklich und erfüllt, das muss man sagen. So wie in seinen Opern, ja. Also es gibt diese herrlichen Momente und das wird immer sofort zunichte gemacht. Also er hat eigentlich komponiert, was er selber erlebt hat. Ja.
Vielleicht kann man sagen, dass er auch privat die emotionalen Extreme herausgefordert hat.
Ja, ganz sicher.
Oder? Also er hat ja wohl aktiv ein bisschen nach Trouble gesucht.
Ja, ja, das mag sein. Ja, es gibt ja Leute, die ziehen das Unglück an. Da gehörte er möglicherweise dazu. Vielleicht hat er es wirklich aktiv gesucht. Das ist jetzt eine Frage der Psychologie. Gottlob, muss man sagen, war er ein Genie und konnte das ummünzen für uns alle in fantastische Dramen und Musikdramen, die eben so lebensnah sind, auch in ihrer zum Teil Skurrilität, in ihrer scheinbaren Übertriebenheit, wie das Leben. Ich meine, das, was du erzählst, das sind ja Geschichten, das, wenn man das in einem Roman liest, sagt man, na komm.
Ja, das also, ist eigentlich Seifenopernstoff.
Ja, ja, nicht? Und es ist aber, es ist die Wahrheit.
Aber so dramatisch das auch ist, etwas fällt schon auf, und zwar in seinen Opern sterben die ganze Zeit Frauen.
Ja, ja.
Also nein, was hat es da auf sich? Warum bringt da alle seine Frauenfiguren um?
Ja, der hat ein paar Männer umgebracht. Aber es war aber immer so, dass es Geschichten waren, oder ist bis heute so, dass es Geschichten waren, die in ihrem Erzählstrang uns bewegen. Bis hin zur letzten Oper, die nach einer sehr unsympathischen Figur, Turandot, chinesische Prinzessin, heißt, wo es wiederum eine Frau gibt, nämlich die Sklavin Liu, die aus Liebe zum Tenor wieder einmal Selbstmord begeht, um seinen Namen nicht verraten zu müssen. Das ist sozusagen das große Rätsel. Turandot stellt dem Kalaf, dem unbekannten Prinzen, drei Rätselfragen. Das hat sie vorher schon mit Dutzenden Bewerbern gemacht, und die konnten die Fragen alle nicht beantworten, wie die Sphinx sozusagen, das Rätsel der Sphinx, und mussten sterben. Das ist das Gesetz. Wer es beantwortet, kriegt sie zur Frau, die schöne Turandot. Ja. No, und der unbekannte Prinz kann die Fragen beantworten, und jetzt geht er aber mit ihr, weil die ganz unglücklich ist, diese Turandot, und ihrem kaiserlichen Vater sagt, ich will den nicht heiraten, um Gottes Willen, jetzt bricht meine Welt zusammen. Und da geht er ihr entgegen, sagt, gut, wenn du mir bis morgen früh meinen Namen sagen kannst, dann darfst du mich hinrichten wie alle Vorhergehenden und bleibst frei, nicht? Und jetzt geht's die ganze Nacht, Nessun Dorma, berühmte Arie.
Das heißt, niemand schläft?
Keiner schlafe, niemand darf schlafen, denn ganz Peking ist auf dem Weg und muss herausfinden, wie heißt der. Dann stellt sich heraus, die Einzige, die es weiß sozusagen, ist diese Sklavin. Die hat man gesehen mit ihm, und die muss wissen, wer der ist. Und bevor sie es verrät, ersticht sie sich lieber. Und das ist eine der ganz großen Puccini-Szenen, die es da wieder gibt, wie sie singt ihrer, vorher wird sie gefoltert, und die Turandot fragt, was macht dich so stark? Und sie sagt, die Liebe.
Thank you.
In dem Moment nimmt sie den Dolch und ersticht sich selbst, um das Geheimnis nicht verraten zu müssen. Und jetzt sind wir bei Puccinis letzter Tragödie. Das war die letzte Musik, die Puccini komponiert hat. Der Tod der Sklavin Leo, also wieder einmal sein Opernschluss eigentlich. Aber ja, die Turandot sollte ja ganz anders ausgehen. Die geht ja aus, die kriegen sich, die Turandot und der Kalaf, über der Leiche dieses Mädchens. Und das hat ihm eigentlich künstlerisch das Genick gebrochen. Er konnte diesen Schluss nicht komponieren. Er war auch schon schwer krebskrank und ist dann eben über dieser Schlusskomposition gestorben. Dann Franco Alfano, ein jüngerer Komponist, hat das dann aus den Skizzen versucht, wie ich glaube, sehr gut zu einem Ende zu bringen. Puccini war mit dem Ende unglücklich, denn sein eigentlicher Schluss war auch das, was er als letztes komponiert hat, nämlich die Musik, die wir gerade gehört haben, nicht? Mhm. Mit diesem Trauermarsch, mit diesem Todesgesang der Leo.
Für ihn konnte nichts mehr kommen oder er hat es auch nicht selbst geschafft, da etwas Besseres folgen zu lassen.
Ein Happy End da zu machen und er hat auch gehadert damit. Okay. Und das Unglaublichste, weil wir zuerst gesagt haben, das Wagner-Erlebnis, das irgendwie verarbeitet über Jahrzehnte, Wagner war ja schon Jahrzehnte tot zu dem Zeitpunkt, in den Skizzen steht bei einer Stelle Poi Tristano.
Was heißt
jetzt
das?
Tristan oder danach Tristan. Was hat das zu bedeuten? Puccini hat gelebt mit den Wagner-Partituren.
Also Tristan kommt in seinen Opern nicht vor.
Das Nein, ist aber es kommt viel vor, was damit letztlich zu tun hat, mit diesem harmonischen Abenteuer, mit dem Wagner eigentlich die musikalische Moderne eingeleitet hat, haben wir in unserer Wagner-Folge im Podcast schon besprochen. Und das hat ihn natürlich nicht losgelassen. Wie ihn im Übrigen auch nicht losgelassen hat, alles, was die zeitgenössischen Komponisten, die Avantgardisten, ihm hat man immer vorgeworfen, er ist der Kitschproduzent. Aber er hat sich genau angeschaut, was macht Stravinsky, was macht Schönberg. Er hat mit denen auch irgendwie verkehrt. Und wenn wir zum Beispiel hören, die ersten Takte des zweiten Akts von Turandot, dann hören wir eine Musik, die könnte, wenn wir da wirklich nur die ersten Takte spielen, die könnte genauso gut von Stravinsky sein.
Ich habe aber noch eine Frage zu Turandot, weil du erzählt hast, er ist gestorben, bevor er das vollendet hat, hat aber den alternativen Schluss sozusagen, den ein anderer für ihn geschrieben hat, selbst noch gekannt?
Nein.
Ach so, nein, das kann posthum.
Das war okay. Posthum. Man musste das uraufführbar machen. Arturo Toscanini, der die Uraufführung dann dirigiert hat an der Mailänder Scala, ein Dirigent, der mit Puccini sehr eng war, der auch etliche Uraufführungen dirigiert hat, unter anderem das Mädchen aus dem Goldenen Westen, auch an der Metropolitan Opera in New York, der hat dann auch die Turandot dirigiert. Zwischendurch waren die total übers Kreuz miteinander. Da gibt es eine wunderbare Anekdote. Puccini hat immer Panettone gebacken für seine Freunde. Und hat
Puccini
immer verschickt,
war ein Bäcker.
Ja, das konnte er. Und er hat immer an seine Freunde das verschickt und aus Versehen hat die Haushälterin das auch an den Toscanini geschickt, weil er das früher immer gekriegt hatte. Und er war in Ungnade gefallen. Daraufhin hat der Puccini ein Telegramm nachgeschickt, Panettone aus Versehen abgeschickt und Toscanini hat zurücktelegrafiert, Panettone aus Versehen aufgegessen. Sie haben sich dann wieder halbwegs versöhnt, aber es war ganz klar, dass Toscanini, der größte Dirigent seiner Zeit, die Turandot-Ura führen würde. Und was hat Toscanini gemacht? Er hat natürlich das alles einstudiert, aber am Tag der Uraufführung hat er nach dem Tod der Leo, den wir gerade gehört haben, den Dirigentenstab hingelegt, hat sich umgedreht und hat gesagt, hier endet das Werk des Meisters. Das heißt, die Uraufführung der Turandot hat mit dem Puccini-Schluss, den wir gehört haben, geendet und nicht mit dem von Alfano komponierten, der ab der nächsten Aufführung natürlich dann immer gespielt worden ist.
Und wie ist das jetzt in der Spielpraxis? Welchen Schluss hört man
meistens
heute so?
Meistens Gottlob den Alfano-Schluss, der, wie ich finde, sehr gut ist. Man muss ihn vielleicht nicht zur Gänze spielen, man kann ihn ein bisschen kürzen, so wie es früher üblich war. Aber das ist schon mit Geschmack und sehr gut gemacht. Und ich meine, der Schluss ist dramaturgisch problematisch. Dass sich die beiden kriegen, ist irgendwie, also ist ein bisschen seicht im Verhältnis. Also wenn es einen seichten Moment bei Puccini gibt, dann ist es dieser Turandot-Schluss, der irgendwie zu der Größe der Tragödie vorher überhaupt nicht zu passen scheint. Mhm. Nicht?
In Madame Butterfly haben wir die japanische Geisha, in Turandot die chinesische Prinzessin. Ja. Welchen Bezug hatte Puccini zu diesen ostasiatischen Kulturen?
Gar nichts. Er hat sich für...
Das Orientalismus. Gut,
ja, das ist ein bisschen Chinoiserie, kann nicht schaden. Das finden wir sogar bei Gustav Mahler, nicht? Im Lied von der Erde, chinesische Poesie. Aber er hat sich genau beschäftigt, sowohl mit der japanischen Musik bei der Arbeit an Madame Butterfly, als auch mit der chinesischen Musik bei der Arbeit am Turandot. Und viele Motive, also das Turandot-Motiv zum Beispiel... Das ist so die typische pentatonische Melodik, die wir aus Fernost kennen, natürlich aber in sehr puccinesken Klanggewand.
Weil etwas, was Puccini sozusagen vorgeworfen wird aus einer heutigen Lesart, ist, dass er Exotik und Orientalismus ausschlachtet und auch Klischees und Stereotypen bedient. Und wenn man sich jetzt anschaut bei Turandot, die Minister heißen Ping, Pang und Pong, das ist ein Witz, oder?
Nein, Moment mal. Turandot basiert ja auf einer Komödie, auf einer bitteren Komödie von Carlo Gozzi und ist also stammt aus dem 18. Jahrhundert, ist vielfach bearbeitet worden und hier zu einem Melodrama gemacht worden für Puccini. Aber also die Chinoiserie in der Namensgebung und so weiter, also das gab es schon 200 Jahre vorher.
Okay, das heißt, er war da einfach in der Tradition seiner Zeit durchaus.
Nein, und eines muss man sagen, ich meine, er hat die chinesischen, die japanischen Elemente nicht ausgeschlachtet. Er hat sie auf seine Weise verarbeitet. Das waren die Mittel, wie wir schon zumindest ansatzweise gehört haben, das waren die Mittel seiner Zeit. Er hat sich für Stravinsky interessiert, er hat sich für Schönberg interessiert, er hat das kühnste Stück von Schönberg, Piero Linea, ist er extra hingefahren, um das zu hören und äußert sich auch dazu. Er sagt auch in vielen Fällen, er versteht das überhaupt nicht, aber er ist fasziniert von dieser Musik und ein bisschen was hat er sich für seine Verhältnisse geholt. Also Puccini war ein Komponist des frühen 20. Jahrhunderts im vollen Bewusstsein aller musikalischen Strömungen, die es damals gab. Nur er war halt auch ein eminent begabterste von allen, ein Melodiker. Mhm. Und das hat er allen anderen voraus. Und deshalb ist er der erfolgreichste Opernkomponist geworden.
1924 ist er gestorben und du hast kürzlich anlässlich seines 100. Todestages in der Presse über ihn geschrieben, Puccini liebt man insgeheim und posaunt das so wenig heraus wie den täglichen Konsum einer Vorabend-TV-Serie. Ist Puccini eine guilty pleasure?
Es wird immer so gesagt, ja. Aber eigentlich haben alle die recht, die sagen, du gehst zu Puccini-Opern, die dann sagen, warum nicht?
Okay, aber gilt das ein bisschen in Klassikkreisen als zu basic, gefällig?
Es macht einen schlankeren Fuß, wenn man für Richard Wagner ist, als wenn man für Puccini ist. Es macht auch einen schlankeren Fuß in Italien, wenn man für Verdi ist, aber nicht für Puccini.
Verdi wird höher gehandelt sozusagen als Puccini.
Ja, und da muss man jetzt noch einmal sagen, natürlich ist Verdi der letztendlich größere Komponist. Und auch ist Wagner der größere Komponist als Richard Strauss. Aber man muss sagen, parallel zueinander im beginnenden 20. Jahrhundert gab es mit Abstand keinen besseren Opernkomponisten im deutschen Sprachraum als Richard Strauss und im italienischen als Puccini. Darüber kann man nicht verhandeln. Und darüber entscheiden ja bis heute die Leute, die die Karten kaufen. Und dieses Prinzip hat Verdi schon erfunden. Wenn ich wissen will, wie gut eine Oper ist, schaue ich den Kassenrapport an.
In diesem Sinne hoffen wir auf zahlreiche Hörerschaft auch für unseren Podcast.
Und auf 5 Sterne in der Bewertung, wenn Ihnen die Sendung gefallen hat.
Genau. Meine Damen und Herren. Und wenn Sie auch gerne einen Vorschlag an uns senden möchten, welchen Komponisten oder welches Thema wir als nächstes behandeln sollen, dann schicken Sie uns gerne ein Mail an podcast@diepresse.com. Wir freuen uns immer über Post.
Danke fürs Zuhören.
Ciao.
Klassik für Taktlose.